RBB Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Matthias Bertsch. Mit mir im Studio ist der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak. Herzlich willkommen, Herr Toprak. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Toprak, ich habe vor gut 3 Monaten einen Artikel von Ihnen in der Zeit gelesen. Da heißt es am Ende, ich zitiere jetzt mal ein bisschen länger: Wegen meiner Medienpräsenz der letzten Wochen bekam ich Morddrohungen, offenbar von muslimischen Nationalisten, aber auch von Neonazis. Wenn Ali Ertan Toprak nicht aufhört, einseitige Propaganda zu betreiben, dann hat er sehr bald eine Kugel in seinem hässlichen, fetten Schädel. Nur ein toter Kurde ist ein guter Kurde. Und verpiss dich endlich mit all deinen Kurden, Türken, Arabern und Afrikanern aus Deutschland. Wir wollen hier keine Untermenschen. Sieg Heil, Heil Hitler. Wie geht's Ihnen denn jetzt nach dem Anschlag in Hanau?
Ja, ich bin immer noch mitgenommen, betroffen und auch ein Stück weit sprachlos, weil ich bin in diesem Land groß geworden. Ich habe mal vor einigen Jahren in einem Zeitbeitrag auch gesagt, ich habe Deutschland umarmt. Deutschland ist meine Heimat und ich habe kein anderes Land, wo ich hingehen könnte. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir mal an diesen Punkt wieder ankommen, wo Menschen wegen ihrer Meinung, wegen ihrem Aussehen bedroht werden könnten. Und das macht mich traurig. Aber andererseits ist das wieder auch ein Ansporn für mich, tagtäglich für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft einzusetzen. Wir dürfen uns nicht mundtot machen lassen.
Wie war das, als Sie zum ersten Mal gehört haben in den Nachrichten? Meine Wahrnehmung war irgendwie Schießerei vor Shisha-Bar. Können Sie sich noch erinnern, also was die erste Wahrnehmung war und vielleicht auch, was da passiert sein könnte und dass das irgendwann gekippt ist in einen, da ist was anderes passiert?
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich im ersten Moment auch gedacht, Schießerei, Schießerbar, vielleicht irgendwelche Gangs, gab Stress und die sind aufeinander losgegangen. Das war so mein erster Gedanke, aber dann wurde ja schnell klar, dass es eine rassistische Tat ist. Ja, dann ist man ziemlich mitgenommen und dann habe ich natürlich auch mitbekommen, viele Kurden unter den Toten. Und dann denkt man in dem ersten Moment, oh Gott, ist jemand von unserer Community, von unseren Mitgliedern betroffen? Weil ich wusste auch, dass viele Shisha-Bars in Hannover von Deutschkurden betrieben werden. Und dann habe ich mich schnell mit meinen Vorstandskollegen aus Hessen, habe ich telefoniert, aus Gießen, unseren zweiten Bundesvorsitzenden Mehmet Tanneverde, der sich sofort in den Wagen gesetzt hat und mit ein, zwei anderen Kollegen sofort nach Hanau gefahren ist. Und da waren wir, haben versucht, auch Präsenz zu zeigen.
Und jetzt Stück für Stück, also es ist ja quasi ein Dauerthema seitdem. Also was macht das mit Ihnen? Auf welcher Ebene denken Sie, da muss was geschehen? Weil ich meine, dass was geschehen muss, sagen ja viele, was allerdings auch nur Ausdruck, finde ich, einer gewissen Hilflosigkeit sein kann. Also ohne jetzt von Ihnen ein Rezept haben zu wollen, was macht das mit Ihnen? Was sollte sich ändern? Was kann sich ändern?
Man denkt natürlich auch an die eigene Familie und an die Drohmails, die man ja immer wieder erhält. Wenn man natürlich eine öffentliche Person ist und sich auch zu gesellschaftlichen Debatten meldet und sich auch unbeliebt macht bei der einen oder anderen Gruppe. Bei mir kann man ja sehen, dass Menschen doppelt sogar vom Rassismus betroffen sein können. Ich bin ja nicht nur von deutschen Rassisten werde ich bedroht, sondern auch von türkischen Nationalisten-Rassisten. Also Rassismus ist auch nicht nur ein Problem der deutschen Gesellschaft, sondern ist ein Menschheitsproblem. Überall gibt es leider Rassismus in jeder Gesellschaft. Und mein Leben ist eigentlich, seitdem ich denken kann, ein Kampf gegen Rassismus, gegen Nationalismus, gegen Menschenfeindlichkeit. Insofern denkt man auch an die eigenen Kinder. Früher war ich alleine, aber wenn man dann auch Kinder hat und viel unterwegs ist, dann denkt man, oh Gott, was passiert in diesem Land? Kann es auch mir passieren? Und dann denkt man wirklich auch an die eigene Familie. Aber man verdrängt das auch dann wieder schnell und versucht, nach vorne zu blicken und natürlich auch was dagegen zu tun.
Fühlen Sie sich persönlich bedroht?
Ja, so, ich meine, die viele Menschen mit Migrationsbiografie fühlen sich ja nicht erst seit gestern hier bedroht, sondern NSU war ein Einschnitt, aber auch lange vor NSU gab es ja Anfang der 90er Jahre Mölln-Solingen. Das war für mich eigentlich ein Einschnitt als junger Mensch. Wie gesagt, ich bin hier groß geworden, sozialisiert. Ich liebe dieses Land, die Menschen liebe ich. Und zum ersten Mal, als Mölln-Solingen passiert ist, da habe ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, ist Deutschland wirklich mein Land? Will ich wirklich mein Leben hier verbringen? Und das war wirklich schwer für mich damals. Ich muss das erzählen, wenn ich die Zeit habe. Deswegen bin ich in dem Jahr sehr früh in die Türkei gefahren und wollte auch länger bleiben. Sonst bin ich immer in meiner Jugend immer mit meinen Eltern in die Türkei gefahren, in den Sommerferien. Wir waren dann 6 Wochen und dann sind wir zurückgekommen. Aber als Mölln-Solingen passiert ist, ich war damals Student, wollte ich gucken, ob ich vielleicht wieder in die Türkei gehen sollte und wollte 3 Monate zum Beispiel in der Türkei verbringen. Und ich war wirklich fertig betroffen von Mölln-Solingen. Aber als ich dann ich kann mich sehr gut erinnern, am 1. Juli 1993 bin ich in die Türkei geflogen. Und am 2. Juli ist in der Türkei ein schrecklicher Massaker passiert, nämlich das sogenannte Massaker von Sivas. Bei einem Kulturfestival sind Aleviten angegriffen worden von Islamisten nach dem Freitagsgebet. Es ist ein Hotel angezündet worden, wo Kulturschaffende, wo Intellektuelle, wo Kinder, Jugendliche sich aufgehalten haben. Und da sind über 35 Menschen ums Leben gekommen. Können Sie sich vorstellen, wie man sich da fühlt? In seiner neuen Heimat passieren Anschläge von Rassisten auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Und dann denkt man, vielleicht sollte man doch wieder zum Herkunftsland. Und dann lande ich und dann erlebe ich, und ich bin auch Alevit. In dem Moment fühlt man sich wirklich verlassen von der ganzen Welt. Und das war wirklich, 93 war sehr schlimm. Aber ich habe mich damals für Deutschland wieder entschieden. Wissen Sie warum? Weil in Deutschland Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind damals. Mölln, Solingen, Lichterketten. Hunderttausende von Deutschen haben gesagt, lasst uns bitte mit diesen Deutschen nicht alleine, mit diesen Rassisten nicht alleine. Ihr gehört dazu. Ich kann mich daran erinnern, wie viele Deutsche sich an ihren Autos Aufkleber geklebt haben und wo drauf stand, lasst uns bitte nicht mit diesen Deutschen alleine. Aber in der Türkei, wo das passiert ist zum Beispiel, sind nicht Tausende, Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen, um gegen diesen Massaker zu demonstrieren. Da habe ich gesehen, wie trotz Rassisten in Deutschland, Neonazis, Deutschland eine sehr freiheitlich-demokratische Gesellschaft hat, eine starke Demokratie hat. Und dann, genau in diesem Moment, wo ich mich in beiden Ländern nicht zu Hause gefühlt, fremd gefühlt habe, habe ich mich dann doch wieder für Deutschland entschieden, weil ich gedacht habe, hier ist die Anzahl der Demokraten, also sind die Demokraten in der Mehrheit. Aber dann sind halt Jahre später NSU passiert und noch andere Morde.
Es ist ja jetzt nach dem Anschlag von Hanau auch viel die Rede von antimuslimischem Rassismus. Also das wird schon sehr stark gemacht. Darüber müsse viel stärker gesprochen werden. Nun sind Sie zum Teil ja auch sehr kritisch gegenüber diesen großen Interessenvertretungen, sage ich mal, der muslimischen Verbände und sagen irgendwo, die haben eine politische Agenda, auch einen politischen Islam, was ich sehr kritisiere. Also bringt das eher auch Türken und Kurden als potenzielle Opfer von, sage ich jetzt mal hier, europäischem, von deutschem Rassismus zusammen, wo so klar wird, da teilen wir doch viel mehr? Oder ist ein, also jetzt zu sagen, wir müssen antimuslimischen Rassismus bekämpfen, da kann ich nicht mitgehen, weil das finde ich sehr fragwürdig.
Also ich würde zu Vorsicht raten, zu pauschalisieren. Und ich würde auch gerade Migrantenverbänden raten, diese Morde nicht für ihre eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Weil am Beispiel von Hanau konnten wir sehr gut sehen, von den 9 Toten ist ja eine Frau die Mutter des Täters gewesen. Von den anderen 8 waren 4 kurdischstämmig und die anderen aus Rumänien, Bulgarien, das waren Roma, Sinti, das waren keine Muslime. 5 von 9 Opfern waren keine Muslime. Deswegen bin ich immer vorsichtig zu sagen, Muslime sind angegriffen worden. Das war für mich in erster Linie ein rassistischer Anschlag. Da sind Menschen angegriffen worden, die nicht auf den ersten Blick typisch deutsch aussehen. Und insofern finde ich das nicht richtig, die Opfer zu islamisieren. Und das Problem ist auch in den letzten Jahren, ist die Integrationsdebatte islamisiert worden, religionisiert worden. Und ich bin damit nicht einverstanden.
Und gleichzeitig die Kritik an einer antimuslimischen Grundhaltung, die ist ja sehr stark in den Medien auch, die ist auch sehr stark bei der Politik. Also wie gehen Sie damit um? Sagen Sie, ja, das ist ein Stück gerechtfertigt, weil da sozusagen pauschal eine Religion, von der ich jetzt ehrlich gesagt als Alevit nicht genau weiß, ob Sie sagen, ich fühle mich auch als Muslim, wenngleich als ein anderer, als der, den die großen Islamverbände für sich vereinnahmen.
Ja. Jetzt unabhängig davon, wie ich mich fühle, ist es so, dass für die Rassisten ich als mit meinem Namen, mit meinem Aussehen erstmal als Muslim angesehen werde. Insofern bin ich auch davon betroffen, von der Muslimfeindlichkeit, die es gibt. Aber ich würde zum Beispiel nicht den Begriff vom antimuslimischen Rassismus benutzen. Islamophobie und antimuslimischer Rassismus, das sind die Begriffe, die der politische Islam gezielt seit Jahren, seit Jahrzehnten versucht zu etablieren, um die Muslime und den Islam in erster Linie zu Opfern zu stilisieren. Der politische Islam ist für mich auch eine zutiefst rechtsextremistische Ideologie. Wir müssen zwischen den Muslimen, Islam und dem politischen Islam auch unterscheiden. Und in den letzten Jahrzehnten haben sich die Vertreter des politischen Islams durchgesetzt und haben auch dafür gesorgt, dass das Klima vergiftet worden ist. Es ist ja auch so, dass die islamischen Verbände die Muslime zu Opfern stilisieren. Und das führt auch dazu, dass viele Muslime sich dann in erster Linie als Opfer fühlen und sich auch dann mit unserer Gesellschaft, mit unseren demokratischen Werten und dem Staat nicht mehr identifizieren. Das finde ich auch eine gefährliche Entwicklung. Vom politischen Islam geht auch eine Feindschaft aus, die dann die Nicht-Muslime zum Feinden erklären. Und wir müssen jedwede Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit auch anprangern. Und dafür stehe ich, und das bringe ich auch seit Jahren zum Ausdruck, wir sollten nicht in die Falle von unterschiedlichen Extremisten fallen. Es gibt in diesem Land Muslimfeindlichkeit, aber es gibt auch eine Feindlichkeit, die vom politischen Islam ausgeht, gegenüber westlichen Werten, gegenüber unseren freiheitlich-demokratischen Werten. Wenn wir die deutschen Rechten bekämpfen, dürfen wir auch dabei nicht vergessen, dass es auch unter den Migranten und den Muslimen auch Rechtsideologien gibt.
Dann machen wir eine kurze Zäsur, bevor wir mehr auf Ihre Biografie auch zu sprechen kommen, und hören als erstes das Lied Keçikurdan von Hayduti Orchester. Keçikurdan heißt kurdisches Mädchen. Warum haben Sie das Lied ausgesucht?
Ja, also meine kurdischen Wurzeln natürlich, dieses Lied gefällt mir. Da wird die kurdische Frau gefeiert, und die kurdische Frau ist eine starke Persönlichkeit. Wenn wir die Rolle der kurdischen Frauen mit den anderen Frauen im Nahen Osten vergleichen, ich bewundere diese kurdischen Frauen, die auch ja immer wieder für die Freiheit und sich auch für die Werte der zivilisierten Welt einsetzen, für Gleichberechtigung. Das haben wir auch im Kampf gegen den IS gesehen. Und deswegen war das ein Wunsch, ein kurdisches Lied. Und dann dieses Lied, weil ich sehr großen Respekt vor den kurdischen Frauen habe.
Dann hören wir jetzt Keçikurdan. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak. Am Mikrofon ist Matthias Bertsch. Keçikurdan, kurdisches Mädchen. Herr Toprak, Sie sprechen kein Kurdisch. Wie kommt das?
Das ist ein sehr Wunderpunkt bei mir. Ich bin in der Türkei geboren, mit 2 Jahren nach Deutschland. Ich bin in Ankara geboren, nicht in Kurdistan, und zu der damaligen Zeit war Kurdisch verboten. Die Älteren wollten uns schützen und haben uns Kurdisch nicht beigebracht, weil sie nicht wollten, dass wir Ärger bekommen, dass wir verfolgt werden, dass wir uns als Kurden outen möglicherweise. Und ich habe deswegen leider kein Kurdisch gelernt und bin dann in Deutschland groß geworden und habe dann in Stadtteilen gewohnt, wo es sehr international war und wo ich auch nicht die Gelegenheit hatte, sage ich mal, unter Kurden Kurdisch zu lernen.
Wann ist Ihnen denn bewusst geworden, dass Sie Kurde sind? Und die zweite Frage vielleicht, was bedeutet es Ihnen denn dann?
Ja, also bewusst geworden, so während der Kindheit schon, hat man ja gemerkt, dass die Älteren doch irgendwie, wenn die fernab von uns am Esstisch saßen und miteinander in einer für mich fremden Sprache gesprochen haben. Zuerst als Kind dachte ich, oh, das ist wahrscheinlich so eine Sprache der Erwachsenen, weil sie nicht wollen, dass wir alles verstehen, sprechen die miteinander. Als Kleinkind habe ich das so gedacht, aber natürlich mit der Zeit, wenn sich die Persönlichkeit entwickelt, dann merkt man auch, dass wir schon ja eine andere Gruppe sind, quasi eine Minderheit, dass draußen Türkisch gesprochen wird. Und irgendwann als Kind hat man dann auch mitbekommen, dass wir Kurden sind, eine andere Volksgruppe, und dass unsere Volksgruppe auch nicht akzeptiert ist, die kurdische Identität unterdrückt wird, verboten ist. Weil ich habe dann gesehen, wie Onkel von mir oder Tanten, die studiert haben, zur Schule gegangen sind, teilweise abends auch mit zerrissenen Klamotten nach Hause kamen, weil sie zusammengeschlagen worden sind an der Uni zum Beispiel von rechten faschistischen Türken.
In Deutschland jetzt oder in der Türkei?
In der Türkei. Also ich habe ja einen Teil meiner Grundschulzeit auch in der Türkei, Ende der 70er Jahre. Und das waren schlimme Zeiten vor dem Militärputsch 1980, wo es wirklich regelrechte Straßenkämpfe gab auf den Straßen. Und da habe ich mitbekommen, dass wir wirklich aufgrund unserer Sprache, unserer eigenständigen Volksgruppe verfolgt werden in dem Land. Und das versteht man als Kind nicht, warum das so ist, warum die anderen so sein können, wie sie sind, aber wir nicht mit unserer Kultur und Sprache. Und natürlich war das auch eine Wunde in mir, als ich dann groß geworden bin, dass man mir quasi meine Muttersprache genommen hat. Und das wollte ich mir halt nicht bieten lassen. Und deswegen war auch das Leid des kurdischen Volkes und die Unterdrückung des kurdischen Volkes auch immer präsent, weil ich auch im familiären Umfeld viele Menschen hatte, die im Gefängnis gelandet sind, für mehrere Jahre, die verfolgt worden sind. Und diese Ungerechtigkeit hat natürlich auch dazu geführt, dass ich das mir nicht bieten lassen wollte und mich auch für die kurdische Identität und für die kurdische Sache einsetzen wollte.
Können Sie denn sagen, was Sie sich kurdisch fühlen lässt? Gerade weil die Sprache nicht dabei ist, die ja so ein wichtiger Teil unserer Identität.
Aber es ist so, dass man natürlich ja mit der Musik, mit der Kultur ja aufwächst. Sprache ist natürlich ein sehr wichtiger Teil. Aber von klein auf habe ich ja die kurdische Kultur, Musik mitbekommen. Und wenn sobald halt kurdische Musik läuft, das berührt mich dann im Innersten, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und auch diese Ungerechtigkeit dazu, dass wir nicht das sein können, was wir sind, führt dann dazu, dass man sagt, erst recht, nee, dann stehe ich erst recht zu meinen Wurzeln.
Also ein bisschen, wenn man von außen negativ definiert wird oder angegriffen wird für etwas, dass man dann sagt, dann will ich mich da auch verteidigen, dass ich angegriffen werde.
Ja, exakt.
Sie sind nach Deutschland gekommen 1971, 72 ungefähr, also mit zwei bis drei Jahren. Ja. Als erstes ist Ihre Mutter gekommen, das ist ja eher ungewöhnlich. Ja, ja. Die ist nach Hamburg gekommen, was hat sie da gemacht?
Ja, sie war ja auch Anfang 20, also gerade so 22, und wollte mit ihren Freundinnen zusammen für ein Jahr hier jobben, ein bisschen arbeiten, Geld sparen und dann wieder zurückkehren. Ich habe das dann natürlich später so mitbekommen, dass mein Vater natürlich nicht gefiel, dass meine Mutter das machen wollte. Mein Vater war auch junger Lehrer und hat das nicht verstanden. Aber meine Mutter ist eine sehr starke Frau gewesen damals und hat gesagt, nein, ich will das jetzt mit meinen Freundinnen durchziehen. Und sie hat das gemacht.
Und hat sie mitgenommen als zwei- oder dreijährige?
Nee, sie hat mich erstmal bei meiner Oma gelassen. Mein Vater war ja auch noch da. Ich bin bei meiner Oma und bei meinen drei Tanten, die damals auch noch Jugendliche waren und die bei meiner Oma gelebt haben. Dort bin ich erstmal geblieben und meine Mutter ist einfach dann hier geblieben und hat dann irgendwann meinen Vater nach Deutschland geholt und unsere Geschichte in Deutschland begann so mit meiner Mutter sozusagen.
Und dann sind Sie aber teilweise Hamburg, dann wieder, erste Klasse in Ankara, die zweite in Deutschland.
Ich war ein Kofferkind, so nennt man ja die Kinder, die in den 60er, 70er Jahren, die Kinder der ersten Gastarbeitergeneration, die hin und her geschickt worden sind. Meine Mutter wollte, wie gesagt, nur für kurze Zeit hier jobben und dann wieder zurückkehren. Aber dann hat sie sich doch entschlossen, länger zu bleiben. Und weil sie mich vermisst hat, hat sie mich erstmal hier hingeholt mit meinem Vater. Ja, aber als ich dann wieder eingeschult werden sollte, hat man gedacht, oh, wir wollen sicherlich irgendwann wieder in die Türkei zurück. Dann hat man mich wegen der Einschulung in die Türkei zurückgeschickt. Aber als ich dann die erste Klasse dort fertig gemacht hat, haben sie mich vermisst, haben mich wieder hierhin geholt. Also ging das hin und her. Also Kita-Zeit in Hamburg, erste Klasse Ankara, zweite Klasse Hamburg, dritte Klasse Ankara. Aber dann ab der vierten Klasse, zweites Halbjahr, bin ich dann nach Deutschland geholt worden und hier aufgewachsen.
Ist ja eine Weile her jetzt, aber können Sie sich noch erinnern, wo Sie sich zu Hause gefühlt haben?
In beiden Ländern. Als Kind ist man ja in der Lage, sich sehr schnell an die Umgebung anzupassen. Und wenn man auch noch eine liebevolle Umgebung hat, meine Oma war eine tolle, großartige Frau und meine Tanten, ein Frauenhaushalt, was mich auch geprägt hat, starke Frauen und deren Liebe. Und deswegen, auch wenn ich meine Eltern vermisst habe, haben sie alles Mögliche getan, dass ich mich nicht einsam fühle. Und in Deutschland hatte ich dann auch immer sehr viele Freunde und auch Lehrer, die mich immer wieder nett und freundlich aufgenommen haben, die mich unterstützt haben, sodass ich immer es geschafft habe, mich schnell zu integrieren und auch gelernt habe, zwischen unterschiedlichen Welten hin und her zu switchen.
Das heißt, Sie haben die Erfahrung einer Ausgrenzung vielleicht als Türke, Kurde in der Schule oder sowas, wo dann vielleicht auch klar ist, naja, die Empfehlung für die weiterführende Schule ist dann halt doch nur Hauptschule. Das ist bei Ihnen nicht so gelaufen, sondern Sie haben in Recklinghausen, glaube ich, haben Sie dann irgendwie
gelebt. Ja, also es ist so, dass ich in der 4. Klasse, wo ich wieder aus Ankara nach Deutschland kam, bin ich erstmal in einer Ausländerklasse gelandet. Da sind nämlich zu der Zeit damals, wenn Kinder aus dem Ausland gekommen sind, in Ausländerklassen gelandet und ich gehörte dann halt zu den guten Schülern, wo die Lehrer gesagt haben, den können wir eventuell doch aufs Gymnasium schicken, obwohl ich erst seit einem Jahr wieder hier war. Und das war dann 5. Klasse natürlich sehr hart für mich. Ich war auf einer Schule, Hittorf-Gymnasium, 800, 900 Schüler, vielleicht waren wir 3, 4 Schwarzköpfe. Damals war das, also in den 80er Jahren, waren nicht so viele Kinder mit Migrationshintergrund auf dem Gymnasium.
Sie hätten sich damals auch schon als Schwarzkopf bezeichnet?
Ja, also ich meine halt auffallend halt so mit schwarzen Locken und zwischen den vielen blonden Kindern sozusagen. Mhm. Und das war dann natürlich für mich hart, einfach dort Fuß zu fassen. Da musste ich auch die 5. Klasse wiederholen direkt und war nicht einfach, weil man ja natürlich auch nicht diese Unterstützung zu Hause hatte, wie es die anderen deutschen Kinder hatten. Aber ich habe das Glück gehabt, wirklich, dass ich immer gut aufgenommen worden bin von meinen Mitschülern, von der Lehrerschaft. Und diese Unterstützung von Beginn meiner Kindheit hat dazu auch geführt, dass ich mich sehr schnell mit diesem Land identifizieren konnte. Ich habe mich halt nicht als Ausländer gefühlt, sondern Teil dieser Gemeinschaft, weil ich sehr viel Unterstützung und auch Liebe erfahren habe.
Wie würden Sie denn Ihr Elternhaus beschreiben? Jetzt bin ich wirklich neugierig, weil das, wie Sie sagen, dass Ihre Mutter da allein da 1971 oder so ähnlich um ein Jahr in Deutschland mit Freundin oder so, das klingt ja wirklich eher so wie das heutzutage nach dem Abi oder sowas, vielleicht, dass man sagt, irgendwie auch im Rahmen meines Erasmus-Programms oder sowas. Also das sind einfach andere Konnotationen.
Also mein Vater war auch ein sehr intellektueller Mensch. Er war Lehrer für Literatur in der Türkei am Gymnasium und er war ein sehr aufgeklärter, moderner Mensch, aber trotzdem natürlich Ende der 60er, Anfang der 70er, da ist man frisch verheiratet und die Frau möchte direkt nach Deutschland, ist auch für ihn sicherlich nicht einfach gewesen und ich weiß auch, dass es da Stress gab zwischen meinen Eltern, aber meine Mutter hat sich durchgesetzt. Wie gesagt, sie war eine starke Frau, sie wollte das machen und mein Vater musste das akzeptieren, weil er auch meine Mutter geliebt hat und auch sie nicht verlieren wollte, glaube ich.
Waren Ihre Eltern denn dann viel in so kurdischen Community-Kreisen unterwegs oder eigentlich kaum?
Meine Eltern waren eher in linksliberalen Kreisen, die auch sehr international war. Also das war jetzt nicht nur kurdisch, sondern auch viele linke Türken und auch andere Gruppen. 70er, 80er Jahre, wie gesagt, es waren eher so die Zeiten des Kalten Krieges. Und da ging es eigentlich eher um rechts, links, um die Blöcke. Und in Deutschland haben sie sich auch eher in so linksliberalen Kreisen, sage ich mal, aufgehalten. Und ich kann mich erinnern, als Kind hat man mich mit auf die Demos genommen, 80er Jahre gegen die Pershings und so weiter in Bonn. Daran kann ich mich noch erinnern.
Sie sind ja auch dann politisch als erstes zu den Grünen gegangen, wenngleich das noch ein bisschen später war. Das war dann Anfang der 2000er Jahre ungefähr.
98.
Ja. 98, ja, gut. Was hat Sie zu den Grünen gebracht?
Cem Özdemir. Cem Özdemir ist ja 1994 als erster türkischstämmiger in den Bundestag gewählt worden. Das war natürlich für viele eine spannende Zeit und hat auch gezeigt, dass wir jetzt auch im Bundestag angekommen sind, dass man auch hier politisch mitgestalten kann. Und er war natürlich auch Vorbild für viele junge Menschen. Und ich habe Cem Özdemir dann irgendwann auf einer Veranstaltung kennengelernt. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und er hat mich dann auch irgendwann gefragt, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Dann hatte ich die Möglichkeit, in einer sehr spannenden Zeit nach 16 Jahren Kohl-Regierung, Rot-Grün, Schröder, Fischer haben die Regierung übernommen. Und in dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, bei Cem Özdemir zu arbeiten. Dann dachte ich, ich sollte dann auch bei den Grünen dann auch Politik machen und bin dann eingetreten.
Und vor ungefähr 6, 7 Jahren sind Sie
2011, wieder, Ende ja, 2011
also vor 9 Jahren ja. sind Sie wieder ausgetreten. Ja. Warum?
Ja, ich habe ja auch Kommunalpolitik gemacht in meiner Heimatstadt Recklinghausen, war 5 Jahre Stadtrat für die Grünen in Recklinghausen. Aber das war auch die Zeit, wo der politische Islam sich auch in Deutschland stark organisiert hat, die islamischen Verbände. Und ich habe es auch in der Stadt und überall mitgekriegt auf lokaler Ebene, wie sie von Tag zu Tag mehr Einfluss gewonnen haben. Und habe auch davor gewarnt. Ich habe gesagt, wir dürfen unsere deutschen muslimischen Kinder nicht den Islamisten überlassen. Diese Gefahr habe ich gesehen und habe immer darauf aufmerksam gemacht. Aber irgendwie kam ich da nicht durch und hatte zunehmend den Eindruck, dass auch die Grünen die islamischen Verbände unterstützen. Das war so ein Punkt, wo ich mich angefangen habe zu entfremden. Dann war Erdogan in der Türkei an der Regierung. Da haben die Grünen auch gedacht, das ist so eine Art muslimische CDU, die AKP. Das sind muslimische Demokraten. Aber ich kannte den politischen Islam. Ich hatte eine Erfahrung mit dem politischen Islam aus der Türkei und wusste, dass der politische Islam keine demokratische Ideologie ist und dass sie eine große Gefahr ist. Und 2011 hat die rot-grüne Regierung entschieden, den islamischen Religionsunterricht mit den Islamverbänden durchzuführen. Und meine Kritik wurde nicht gehört. Und dann habe ich mich entschlossen, da auszutreten, weil ich gesehen habe, dass die linksliberalen Kreise in Deutschland dem politischen Islam die Türen öffnen. Das ist so quasi so mein Bruch gewesen, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Linksliberalen in Deutschland die Errungenschaften der Aufklärung, und dazu gehört, finde ich, auch die Religionskritik, so einfach aufgeben und auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau und plötzlich das Kopftuch verteidigt haben. Und das hat mich ziemlich verärgert und bin dann ausgetreten.
Und dann sind Sie gleich zur CDU gegangen?
Also nicht gleich, sondern das hat dann auch noch mal so 3 Jahre gedauert. 2014 hat mich die Bundes-CDU eingeladen in die Zukunftskommission der CDU. Ich durfte ein Jahr lang dort am CDU-Parteiprogrammatik arbeiten. Und 2014 dachte ich, oh, wenn ich schon als Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde am CDU-Parteiprogramm mitschreiben kann. Und das war auch die Zeit, wo die CDU sich geöffnet hat den Migranten gegenüber. Laschet, NRW-Ministerpräsident, war der erste Integrationsminister in Deutschland und hatte sehr liberale Einstellungen und hat auch die Migranten in die CDU eingeladen. Und ich habe mir gedacht, es ist wichtig, weil wir die Bürgerlichen davon überzeugen müssen, dass Deutschland auch de facto irgendwann zu einem Einwanderungsland geworden ist. Da habe ich so die Chance gesehen und habe gesagt, das ist auch mein Beitrag zu gesellschaftlichen Zusammenhalt. Viele Migranten machen Politik eher in den linken Parteien, aber für die Demokratie in Deutschland ist es wichtig, dass auch in den bürgerlichen Parteien Menschen mit Migrationsbiografie dabei sind.
Sie haben ja Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften studiert und haben jetzt auch viel erzählt. Durchaus die klare politische Zuordnung, auch dass Sie in den 80er Jahren schon irgendwie gegen die Pershings demonstriert haben. Aber als Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland ist dieser sozusagen dieses, ich bin Vertreter einer, was ist es genau, einer ethnischen, einer historischen, einer Community. Das ist ja nochmal was anderes. Wann ist das für Sie wichtig geworden zu sagen, ich will auch für diese Community, zu der ich ja vielleicht, weil ich sprachlich zumindest gar nicht so reingewachsen bin, gar nicht so 100% gehöre, das will ich aber stark machen.
Das hat damit zu tun, dass die Kurden auch in Europa kriminalisiert wurden. 1993 gab es ja ein PKK-Verbot und die Kurden hatten auch hier plötzlich ein Negativ-Image. Das fand ich sehr ungerecht, weil die Kurden sind ein Volk ohne eigenen Staat und haben nie andere Volksgruppen angegriffen, sondern sie haben immer sich verteidigt. Und ihr Land wurde durch die Europäer, durch Sykes-Picot-Plan vor über 100 Jahren, durch 4 geteilt. Und in allen 4 Ländern, wo die Kurden gezwungen waren, durch diese Teilung, ein Teil ist halt Nordkurdistan, Türkei, ein Teil in Südkurdistan, Irak, dann Syrien, Iran, überall wurden sie unterdrückt, ihre Identität, ihre Sprache wurde unterdrückt. Und auch hier im demokratischen Westen wurde die kurdische Identität nicht so richtig anerkannt von den Staaten. In den Statistiken tauchen die Kurden immer als Türken auf, als Syrer, als Iraker, als Iraner. Also sie konnten auch hier nicht sie selbst sein. Und habe dann aber auch gesehen, dass viele kurdische Organisationen politische Parteien waren und auch durch ihre Politik der kurdischen Sache geschadet haben. Und ich habe mir immer so eine professionelle deutsch-kurdische Organisation gewünscht. Und weil ich gesehen habe, obwohl die Kurden immer im Recht waren, fanden sie nirgendwo statt. Sie hatten keine Fürsprecher in den Medien. Dann haben immer irgendwelche deutschen linken Politiker für die Kurden geredet, aber keiner aus der kurdischen Community hat für die Kurden geredet. Und dann kam irgendwann die Anfrage von der kurdischen Gemeinde in Deutschland, ob ich nicht Lust hätte, mit im Vorstand zu arbeiten. Ich bin da vorbeigegangen, habe dann am Delegiertenkonferenz teilgenommen. Und da waren viele junge Menschen wie ich, die hier sozialisiert sind und wir sind eigentlich eher deutsch. Und auch die anderen konnten nicht so gut Kurdisch. Und dann aber hat die Chemie gestimmt, da haben gesagt, okay, lass uns das doch mal versuchen. Und die kurdische Gemeinde Deutschland sieht sich auch in erster Linie als eine deutsche Organisation, als eine deutsche NGO von kurdischstämmigen Menschen. Und seit 5, 6 Jahren haben wir hier eine kurdische Organisation etabliert in Deutschland, die von der Bundesregierung, von der Politik und von den Medien auch und von der deutschen Öffentlichkeit anerkannt ist. Und das ist zum ersten Mal, dass die Kurden sowas erleben, dass sie auch mal positiv in den Medien stattfinden, dass auch ihre Pressemitteilungen auch Erwähnung finden in den Medien. Und das hat natürlich auch zur Stärkung der kurdischen Community beigetragen. Und das macht dann Spaß, wenn man auch was bewegen kann.
Dann hören wir jetzt das zweite Lied. Das ist kein kurdisches, sondern ein spanisches von Mercedes Sosa und John Baez. Gracias a la vida. Haben Sie das früher viel gehört, gerne gehört?
Also ich habe das immer wieder gehört und da ist einerseits so Melancholie drin, viel Melancholie, Lebensfreude. Aber in dem Lied wird auch das Leben gefeiert, trotz schwerer Zeiten, trotz Traurigkeit, dass es sich lohnt zu leben und für dieses Leben sich einzusetzen. Und das Lied berührt mich.
Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando.
Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak. Sie sind ja daneben noch Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland und für die CDU aktiv. Also Sie sind sehr, sehr aktiv und Sie haben 2 kleine Kinder. Und in diesem Zeitartikel, den ich ganz zu Beginn des Gesprächs erwähnt habe, da ist mir ein Satz sehr stark aufgefallen oder der hat mich berührt. Da haben Sie geschrieben, dass Ihre Tochter in irgendeiner Gelegenheit dann gesagt hat, wann kommst du uns denn mal wieder besuchen, Papa? Wie ist das mit 2 kleinen Kindern und dann so viel immer im Auftrag, ich sage jetzt mal so vielleicht einer guten, wichtigen Sache, zerreißt sie das manchmal?
Ja, jedes Mal, wenn ich mich von meinen Kindern verabschiede und beide wollen mich nicht gehen lassen, das tut dann wirklich weh, das fällt mir nicht leicht und habe auch wirklich sehr oft, ja, bin ich hin und her gerissen. Also lohnt sich dieser Einsatz? Würde ich meiner Familie zu viel auf? Werden meine Kinder irgendwann vielleicht mir das übel nehmen, wenn ich nicht die Zeit aufbringe für sie, die sie vielleicht brauchen? Das ist echt nicht leicht und das tut auch sehr weh.
In dieser Eigenschaft als Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, Sie sind ja jetzt heute in Berlin, da wurde ein Gutachten zur Frage der Zulässigkeit eines Kopftuchverbots für Minderjährige unter 14 Jahren vorgestellt. Bei der Vorstellung haben Sie immer gesagt, der säkularen Migrantenverbände, das fand ich auffällig. Also da sind portugiesische, kroatische, iranische Verbände, aber alle sehr säkular. Ja. Das ist ja doch sehr stark gegen eine sich sehr stark ansonsten religiös, also konkret muslimisch verstehende Community gerichtet. Diese Frage des Kopftuchverbots, warum ist das so wichtig?
Es geht um diese Kinder, die überhaupt keine Fürsprecher haben. Also wie ich auch vorhin gesagt habe, die Integrationsdebatte ist religionisiert worden. Wir sprechen nur noch über Religion, Islam und die Muslime als Opfer. Aber der politische Islam hat Stück für Stück immer mehr Raum erobert. Und gerade in einer multireligiösen, multiethnischen Gesellschaft ist es wichtig, dass wir eine gemeinsame Basis für ein Zusammenleben haben. Und da finde ich die Säkularität sehr wichtig. Und gerade kleine Mädchen, die keine Fürsprecher haben und der politische Islam auch Mädchen, Frauen benutzt, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und da muss man was entgegensetzen, finde ich. Es ist ein Problem in vielen Schulen, dass Kinder religiös auch unter Druck gesetzt werden. Aber ich merke auch, dass diese Kinder niemanden haben, der sie verteidigt, der ihre Stimme ist. Und ich habe ja auch Kontakt mit vielen Lehrern, Lehrerinnen und kriege es auch mit in meinem Umfeld, dass die Zahl der Kinder zunimmt, die verhüllt in die Schule kommen. Das war ein Grund zu sagen, das dürfen wir nicht so hinnehmen. Und diese Diskussion wird immer mit den Vertretern des politischen Islams hier geführt. Aber aus islamischen Ländern sind nicht nur religiöse Menschen gekommen, nicht nur Muslime gekommen, sondern unterschiedliche Menschen sind gekommen. Mit Zahlen wird Politik gemacht. Man behauptet einfach, es würden 5 Millionen Muslime in Deutschland leben. Für viele Menschen ist das nur ein Teil ihrer Identität, ist auch nicht der wichtigste Teil. Aber sie werden ständig mit religiösen Themen konfrontiert. Und die Schwächsten sind die Kinder und die müssen wir schützen. Und deswegen haben wir diesen Gutachten in Auftrag gegeben, weil es auch wichtig ist, dass die Demokraten in unserem Land diese Themen nicht den Rechten überlassen und auch nicht den Islamisten überlassen.
Und wenn jetzt aber viele, und ich denke auch viele wohl aus der kurdischen Community, die vielleicht gar nicht die Community ist, sondern sozusagen Teile davon, die vielleicht auch sagen würden, aber für mich ist das Kopftuch oder die Religion etwas ganz Wichtiges und nicht nur sowas, wie es hier vielleicht so üblich ist. Also die Mehrheitsgesellschaft feiert Weihnachten und das ist irgendwo natürlich auch, hat einen religiösen Hintergrund, aber eigentlich verstehen sie sich sehr säkular, machen sich über Religion lustig. Also da gibt es doch wahrscheinlich viele, die sagen, das ist mir aber wichtiger. Und ansonsten werde ich zu einer Assimilation genötigt, die will ich aber nicht. Also ist das dann so klar, so ein, da sind die Grenzen oder davon will ich mich abgrenzen?
Nein, also ich habe ja einen großen Respekt vor gläubigen Menschen. Ich bin ja kein religionsfeindlicher Mensch in dem Sinne. Ich bin ein säkularer Mensch. Ich bin übrigens auch Sprecher der Initiative Säkularer Islam. Aber in meinem Verband gibt es auch viele religiöse Menschen. Über 80% unserer Mitglieder sind Muslime und die meisten davon gläubige Muslime. Aber das spricht auch wiederum für unsere Community, dass sie sich so einen Vorsitzenden leisten können, dass die das akzeptieren, dass jemand auch gegen den politischen Islam und auch gegen den konservativen Islam teilweise kämpft. Mir geht es ja darum, dass in dieser Kopftuchfrage zum Beispiel, das wird immer unter dem Label Religionsfreiheit diskutiert. Aber nicht mal der Koran verlangt die Verschleierung der Kinder. Das sind Forderungen des politischen Islams. Deswegen finde ich, leiste ich auch einen Beitrag dazu mit meinem Kampf gegen den politischen Islam, um auch die Muslime, die konservativen Muslime aus der Geiselhaft des politischen Islams herauszureißen. In dem Sinne tue ich durch meine Arbeit, zeige ich auch den Nicht-Muslimen, dass die meisten Menschen aus muslimischen Ländern auch für Säkularität sind, dass die Religionen sich gegenseitig akzeptieren. Und da, wo Grundrechte aufeinander prallen, miteinander konkurrieren, wo man die Freiheiten der anderen verletzt, berührt, dass dann auch gegebenenfalls in manchen Teilbereichen auch die Religionsfreiheit zurücktreten muss. Wir leben in einer multireligiösen Gesellschaft. Da müssen auch alle Mitglieder dieser Gesellschaft sich auch an gemeinsame Regeln halten. Und eines der wichtigsten Errungenschaften des Westens ist die Aufklärung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Religionskritik. Wenn Muslime sich entscheiden, nach Europa zu kommen, dann müssen sie auch respektieren, dass es hier auch unverhandelbare Werte gibt. Und deswegen versuchen die Vertreter der islamischen Verbände, uns als religionsfeindlich darzustellen. Dem ist nicht so.
Vielleicht doch mal zum Schluss des Gesprächs auf den Anschlag in Hanau und die Frage, wie können wir, weil auch immer die Frage ist, wer ist genau wir? Also wir rufen dann immer alle ein Wir an, ohne vielleicht klar zu sagen, wem fühlt man sich in welcher Situation wie zugehörig? Mhm. Wie kann das Zusammenleben besser klappen, wenn auf der einen Seite jetzt politisch da, also finde ich oft klar Stellung bezogen, wir sind eine multikulturelle, wir sind eine multireligiöse Gesellschaft. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich kann mein eigenes Verhalten nehmen. Wir haben unsere Kinder in die Einzugsschule gegeben, weil wir gesagt haben, das muss doch irgendwie klappen. Aber die Erfahrungen sind durchaus nicht sehr positiv, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ganz viele aus unserem Umfeld haben sich andere Schulen gesucht. Und das platt gesagt, weil sehr viele von den Kindern aus türkisch, arabisch, vielleicht auch kurdischen Familien kommen, mit, muss man dazu sagen, geringem Bildungshintergrund. Und dann gibt man sein Kind lieber in eine andere Schule. Das kann ich gut verstehen, aber dann denke ich manchmal so, dann redet doch bitte nicht über ein Zusammenleben und geißelt den Rassismus auf Demonstrationen, wenn auf der anderen Seite klar ist, wie soll denn eigentlich ein Wir entstehen, wenn das schon auf dieser Ebene echt schwierig ist.
Da haben Sie vollkommen recht, da bin ich bei Ihnen und ich kann auch diese Leute verstehen. Jeder möchte für sein Kind das Beste, die beste Bildung, Erziehung. Vielleicht will ich so erklären, also die Opfer von Hanau, das waren keine Fremden. Sie gehörten zu Deutschland und sie sind durch einen rassistischen Täter, Mörder aus dem Leben gerissen worden. Und das Problem ist natürlich die Sprache und unser Selbstverständnis. Wenn die Menschen über Generationen hinweg als Migranten bezeichnet werden, dann werden sie zu identitätslosen Wesen. Dann können sie sich auch nicht mit unserer Gesellschaft, mit unserem Staat identifiziert werden. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir sehr rechtsstaatlich und nicht mit soziologischen Begriffen versuchen, uns aus der Affäre zu ziehen, indem wir vom Wir sprechen, von der offenen Gesellschaft, sondern jeder, der sich für dieses Land entschieden hat und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, der ist Deutscher, Punkt. Der muss als Deutscher angesehen werden, als ein vollwertiger Mitglied dieser Gesellschaft. Das haben wir in Deutschland noch nicht hinbekommen. Deswegen plädiere ich auch für die Abschaffung des Begriffs Migrant über Generationen hinweg. Im angelsächsischen Raum ist es so, dass man, glaube ich, nach der ersten oder spätestens nach der zweiten Generation, Migrationshintergrund spielt da überhaupt keine Rolle. Ich lebe jetzt seit fast 50 Jahren in diesem Land und möchte nicht mehr als Migrant bezeichnet werden, sondern als vollwertiger Deutscher. Und diese Anerkennungskultur fehlt noch in Deutschland, dass die Menschen, die sich schon längst für unser Land, für unsere Demokratie, die demokratischen Institutionen entschieden haben, am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses immer noch nicht als vollwertige Deutsche angesehen werden. Wenn im Gespräch der Bundesinnenminister zu mir sagt, ihre Landsleute, so beim Integrationsgipfel geschehen, da sage ich, entschuldigen Sie, Herr Innenminister, Sie sind mein Landsmann, Sie sind mein Bundesinnenminister. Wenn solche Sätze fallen, deine Landsleute, dann wird man wieder symbolisch ausgebürgert. Und tagtäglich kommen Menschen mit Migrationsbiografie in diesem Land in Situationen, wo sie symbolisch ausgebürgert werden, indem man ihnen sagt, ihr gehört doch nicht hierhin. Das muss sich ändern. Also unser Selbstverständnis, unsere nationale Identität muss inklusiv werden. Und wir dürfen solche Begriffe wie Volk, Staatsvolk, Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Ja, was ist das Volk? Unser Grundgesetz sagt, jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, gehört zum Volk. Und deswegen dürfen wir diese Begriffe, müssen wir dem Völkischen entreißen, dürfen das nicht den Nationalisten, Rechtsradikalen überlassen, sondern die Demokraten müssen diese rechtsstaatlichen Begriffe für sich als positiv besetzen und inklusiv besetzen. Nur so kriegen wir das hin, wenn wir endlich anfangen, über unser Selbstverständnis auch als deutsches Volk, was ist das, darüber zu reden miteinander.
Und gleichzeitig bleibt doch ein, dass viele Minderheiten gerade mit diesem, wir wollen nicht assimiliert werden. Das heißt, es gibt ein Identitätsmoment, was uns unterscheidet, also was wir gerne bewahrt haben wollen. Und vielleicht ist es manchmal so, dass die Mehrheitsgesellschaft auch sagt, das wollen wir auch haben. Also wir wollen auch etwas haben, wo wir sagen können, da können wir uns festhalten.
Das ist doch ihr gutes Recht. Ich meine, zum Beispiel diejenigen, die das Nationale ablehnen, Nationalstaat ablehnen, die bezeichnen sich als international. Aber wenn man beim Wort international das Nationale wegnimmt, dann bleibt inter. Jeder hat das Recht, seine Kultur, seine Sprache zu bewahren. Ich möchte auch, dass Deutschland Deutschland bleibt, dass Spanien Spanien bleibt, Frankreich Frankreich. Aber dass wir quasi trotzdem es schaffen, gemeinsam wiederum in der Vielfalt eine Einheit zu bilden. Ich möchte nicht, dass wir alle uns zu identitätslosen Menschen werden. Jede Kultur, jede Sprache hat das Recht zu bestehen. Und ich habe mich für den deutschen Kulturraum entschieden. Und ich möchte, dass auch diese Kultur bewahrt wird. Aber ich bringe zusätzlich was mit. Und wenn ich mit dazu beitragen kann, dass das Deutsche in Zukunft ja sich erweitert, noch größer wird, vielfältiger wird, dann ist das ein Reichtum. Und deswegen Respekt nicht nur in Richtung der Menschen, die neu zu uns kommen, sondern auch die Menschen, die neu ins Land kommen, müssen auch Respekt vor der Kultur haben, die schon seit längerem hier besteht. Nur so kann das funktionieren, im gegenseitigen Respekt und Verständnis füreinander. Und das ist zu schaffen. Wie gesagt, ich habe kurdische Wurzeln, ich bin Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde, aber ich bin auch zugleich deutscher Patriot, weil ich Deutschland, unsere Demokratie, unser Grundgesetz liebe und ich bin ein Verfassungspatriot. Und das ist möglich, ein Deutscher zu sein und trotzdem seine kurdischen Wurzeln zu bewahren.
Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Herr Toprak, vielen Dank für das Gespräch. Das war das Gespräch heute mit Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Bertsch. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören zum Schluss das Lied Bochum von Herbert Grönemeyer.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen.